Unser Thema, der Weg der Reinigung. Wir haben gestern hören dürfen von Maria, der Mutter Jesu, dass nach dem Gesetz des Mose sie bestimmte Zeit lang Gesetze, Anordnungen des Gesetzes zu beachten hatte, nachdem ihr Erstgeborener geboren worden ist. Das war für sie das Gesetz des Mose für ihre Reinigung. Und so haben wir jetzt in 3. Mose 14 wiederum nach dem Gesetz des Mose ein Kapitel vor uns, und zwar ein ganzes Kapitel, 3. Mose 14, in welchem uns der Geist Gottes, Paulus darf ja schreiben, wir wissen, dass das Gesetz des Mose, meint er, geistlich ist. Vorerst aber bin ich, schreibt Paulus, fleischlich, sodass mich der Buchstabe dieses Gesetzes nur verdammen und töten kann. Wir nun, nach dem, was Gott auf Golgatha vollbracht hat, Tod, Begräbnis, der Geist in die Hände des Vaters befohlen, die Seele als Lösegeld im Scheol dargereicht und sein Leib begraben in der Felsengruft. Hat Gott das dem Gesetz nach den Buchstaben des Gesetzes Unmögliche möglich gemacht? Es ist dem Gesetz unmöglich, dass ein vom Gesetz verdammter, verfluchter, wenn auch vorher noch ans Holz gehängter, je wieder aus dem Fluch herausgelöst werden kann, aus dem Tode wieder hervorkommen kann. Das ist dem Gesetz unmöglich. Wollen wir mal zur Kenntnis nehmen. Und dieses Gesetz ist nun einmal bis auf den Buchstaben noch unwiderruflicher als das damalige Gesetz der Meder und Perser. Obwohl der damalige König alle Mittel versuchte, Daniel zu befreien vom hinabgeworfen werden in die Löwengrube und seine Freunde zu befreien vor dem hineingeworfen werden in den 7-mal überhitzten Hochofen. Gesetz der Meder und Perser, unbarmherzig, unwiderruflich. Und unser Gesetz vom Sinai ist noch unbarmherziger und noch unwiderruflicher. Unmöglich. Unmöglich ist es da, dass ein reicher Mann ins Reich Gottes kommt. Der ist nun einmal dem Feuergericht übergeben, kann noch zusehen, wie der arme Lazarus glückselig im Schoße Abrahams ruht und seine Bitte, wenigstens Linderung empfangen zu können, wird glatt abgelehnt, und zwar für immer. Aus, hoffnungslos. Die Situation nach dem Gesetz des Buchstabens. Stimmt es also, der Buchstabe des Gesetzes tötet. Und nun kommt das Wunderbare, dass Gott in Christo war und genau das, was dem Gesetz unmöglich war, wiederum genau aber das ist, was die Anliegen und die Grundzüge des Herzens unseres Gottes und Vaters sind, des Gottes aller Gnade und des Vaters der Barmherzigkeit. Hat nun Gott in der Erfindungskunst seiner Liebe trotz diesen Vorbedingungen hoffnungsloser Art eine Erlösung erfunden? Also ist unser Gott auch ein Erfinder. Man sagt ja, die Liebe sei allgemein erfinderisch. Eine Erlösung erfunden, die dem Gesetz unmöglich ist, aber in einer solchen vollkommenen Weise ein Erfinder, weil er die Liebe selbst ist, dass er ohne einen Buchstaben des Gesetzes fallen zu lassen, sogar bestätigend und erfüllend in Christo Jesu am Kreuz von Golgatha, auf diese wunderbarste Weise hat er das dem Gesetz Unmögliche möglich gemacht. Braucht es da vielleicht auch ein wenig Weisheit, einen solchen Weg der Erlösung zu finden, dort wo vorerst Erlösung und Wiederbringung aus dem Tode und der Verdammnis unmöglich vorerst, das möglich zu machen, indem Gott sich auf seine Weise an jeden Buchstaben und jeden Titel des Gesetzes genau gehalten hat. Und dafür haben wir nun ein Beispiel. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ich in der Regel um die Herrlichkeit des Wortes Gottes und seine Zuverlässigkeit und Einmaligkeit in besonderer Weise unter Beweis zu stellen, mich gerne ein Thema wählend durch die ganze Schrift hindurch bewege. Dass ich also da hin und her reise vom Gesetz nach dem Evangelium, in die Briefe und zurück, ja, in die Propheten und so weiter, um zu zeigen, wie da überall, wie auf einem Klavier, als Beispiel, wenn ich auf einem Klavier das Pedal drücke und schlage nur einen Ton an, was passiert dann? Dann klingen alle übrigen 7 Akkorde des Klaviers mit, die ich gar nicht angeschlagen habe. Und so ist unser Gotteswort. Da finden sich immer wieder die gleichen Gedanken, die gleichen Probleme zerstreut durch die ganze Bibel. Also wenn ich zum Beispiel hier jetzt den Wortklang antippe, Isop, dann klingt bei mir, klingen 7 andere Akkorde an im ganzen Worte Gottes. Isop. Und dann haben wir einen Begriff von der unausforschlichen, unendlichen Fülle der Herrlichkeit, der Weisheit unseres Gottes, die er in seinem Gotteswort der Niedrigkeit verankert hat. Demgegenüber halten wir es jetzt so, dass wir in diesem einen Kapitel bleiben und Vers für Vers lesen und näher ansehen. 3. Mose 14, Vers 1 bis 20. Ja, Bruder Mohl, und das willst du in einer Stunde durchackern. Erstens, Vorbemerkung. Wir haben ein Beispiel vor uns. Vorschriften, Satzungen. Wenn wir die genau ansehen und besonders uns vorstellen, was da geschehen ist, was da praktiziert, was da alles manipuliert werden musste mit weiß was allem, dann haben wir vorerst, wir vernünftigen, geschulten, modernen Menschen, die Überzeugung, also hier handelt es sich ohne Zweifel um eine okkulte, zauberhafte Angelegenheit. Dinge, die sich unbedingt in die Bibel verirrt haben müssen. Ich denke, ihr versteht mich recht. Dabei können wir erleben, Martin, hast du den Text, den du vorgelesen hast, von dir aus gewählt, nicht?
Ja.
Also, ich wusste nichts von dem. Ne? Aber da können wir erleben, nur um einen Punkt herauszuziehen, Illustration von dem an und für sich unverständlichen Wort des Johannes. Drei sind es, die da Zeugnis geben, der Geist, das Wasser und das Blut. Und das Zeugnis der drei ist einstimmig, kurz und bündig. Wie habe ich mich gefreut? Ja, keine Ahnung gehabt. Und jetzt für uns die Beweisführung der kurzen Bemerkung des Apostel Paulus. Wir aber wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich darf weiterfahren mit der Ergänzung. Wenn es nicht so wäre, dann hätte unser Gott dieses Gesetz überhaupt nicht genehmigt und in sein Wort aufnehmen lassen. Wenn es nur und weiter nichts bedeuten würde als unbarmherzige Verdammung und Gerichtsvollzüge, dann hätte es unser Gott gar nicht genehmigt und nicht in sein Wort aufnehmen lassen. Als er die Anträge heiliger Engel geprüft hat in seiner vollkommenen Weise, hat er ihre Anträge nur dann, trotz der Unbarmherzigkeit, genehmigt, zum Beschluss erhoben und sein Wort aufnehmen lassen, nachdem sie genau dem entsprachen, wovon die Engel keine Ahnung hatten natürlich, was er vor Grundlegung der Welt mit seinem Sohne Jesus Christus als Lamm Gottes auf Golgatha zu tun gedacht. Aha, jetzt haben wir es. 3. Mose 14. Damit wir gerade diese unheimliche, okkulte Prozedur gleich am Anfang zur Kenntnis nehmen, lesen wir mal die ersten paar Verse. Und Jehova redete zu Mose und sprach, dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tage seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll außerhalb des Lagers gehen. Und besieht ihn der Priester. Und siehe, das Übel des Aussatzes ist heil geworden an dem Aussätzigen. So soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebendige, reine Vögel nehme. Und Zedernholz und Karmesin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schlachte, in einem irdenen Gefäß über lebendigem Wasser. So weit geht's noch, aber jetzt kommt's. Den lebendigen Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz und das Karmesin und den Isop. Und dieses alles zusammen ist gemeint, und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der geschlachtet worden ist, über lebendigem Wasser. Und er soll, jetzt hat er die vier Stücke in seiner Hand, der Priester, triefend vom Blut des geschlachteten Vogels, und soll jetzt den vom Aussatz zu reinigen, damit siebenmal besprengen. Karl, wollen wir das hier schnell vorführen? Dann käme die Polizei und würde uns, in der Schweiz würde man sagen, mit gelben Wagen abführen. Nicht? Siebenmal sprengen und ihn für rein erklären. Das ist der vom Aussatz geheilte. Jetzt tröpfelst du den voll Blut. Nicht? Vom Blut eines geschlachteten Vogels, mit Zedernholz blutig, Karmesin blutig, Isöpchen, Pflänzchen blutig. So. Unhygienische, ja, unsittliche Handlung. Nicht? Und so könnten wir beliebig weiterfahren. Vorerst nach dem Buchstaben. Ja, und so etwas steht in unserer Bibel. Und das soll Gottes Wort sein. Wunderbare Verlegenheit. Wunderbare Verlegenheit. Warum? Aha. Doch noch den nächsten Vers lesen. Und ihn für rein erklären, erst jetzt. Und den lebendigen Vogel, der auch vom Blute trieft, soll er ins freie Feld fliegen lassen. So. Mal so weit. Na, lesen wir gleich weiter. Dann können wir nachher Vers für Vers so ansehen lernen, auf der Ebene des Geistes, des Gesetzes, des Geistes, des Lebens in Christo Jesu. Beginnen wir dann neu zu lesen. Jetzt ist er eben für rein erklärt worden. Vers 8. Und der zu reinigende, jetzt haben wir gemeint, der sei jetzt rein erklärt. Und der zu reinigen ist, soll seine Kleider waschen und all sein Haar scheren und sich in Wasser baden. Und er ist rein, hat zum zweiten Mal rein erklärt. Und danach darf er ins Lager kommen, aber er soll sieben Tage außerhalb des Zeltes, seines Zeltes, Familienzeltes bleiben. Und es soll geschehen am siebten Tage, soll er all sein Haar scheren, sein Haupt und seinen Bart und seine Augenbrauen, ja, all sein Haar soll er scheren am siebten Tage und seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Und er ist zum dritten Mal rein. Vers 10, und am achten Tage soll er zwei Lämmer nehmen ohne Fehl und ein weibliches Lamm einjährig ohne Fehl. Und 13. Feinmehl gemengt mit Öl zum Speisopfer und ein Logöl. Und der reinigende Priester soll den Mann, der zu reinigen ist, hat er wurde ja schon dreimal für rein erklärt, der zu reinigen ist, und diese Dinge vor Jehova stellen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und der Priester nehme das eine Lamm und bringe es zum Schuldopfer dar, mit dem Log Öl und webe sie als Webopfer vor Jehova. Und er schlachte das Lamm an dem Orte, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schlachtet, an heiligem Orte. Denn wie das Sündopfer, so gehört das Schuldopfer dem Priester. Es ist hochheilig. Und der Priester nehme von dem Blute des Schuldopfers, und der Priester tue es auf das rechte Ohrläppchen dessen, der zu reinigen ist, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, von dem Blute. Und der Priester nehme von dem Log Öl und gieße es in seine linke Hand, und der Priester tauche seinen rechten Finger in das Öl, das in seiner linken Hand ist, und sprenge von dem Öle mit seinem Finger siebenmal vor Jehova. Und von dem Übrigen des Öls, das in seiner Hand ist, soll der Priester auf das rechte Ohrläppchen dessen tun, der zu reinigen ist, immer noch, und auf den Daumen seiner rechten Hand, auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und das Übrige des Öles, das in der Hand des Priesters ist, soll er auf das Haupt dessen tun, der zu reinigen ist. Und der Priester soll Sühnung für ihn tun vor Jehova. Und der Priester soll das Sündopfer opfern und Sühnung tun für den, der von seiner Unreinigkeit zu reinigen ist. Und danach soll er das Brandopfer schlachten, und der Priester soll das Brandopfer und das Speisopfer auf dem Altar opfern. Und so tue der Priester Sühnung für ihn, und er ist rein. Endgültig. Aha. Warum habe ich da eines der letzten Worte betont? Nämlich, diese Opferhandlung soll auf dem Altar geschehen. Wir haben ja früher hier lernen dürfen, alle Altäre, alle Darstellungen von Altären, die Gott hat erstellen lassen, hat anordnen lassen, nichts Geringeres darstellen als die Liebe Gottes. Ich darf leider hier nicht stehen bleiben. Darstellungen, prächtige Darstellungen der Liebe Gottes. Wie Paulus schreibt, die das Denkvermögen übersteigende Liebe Gottes, sollen wir zu was fähig sein? Zu ermessen nach ihrer Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Und bei der Betrachtung der Altäre ist das uns möglich gemacht. Aber nur so weit. So, zurück. Vers 1. Das Gesetz des Aussätzigen an dem Tage seiner Reinigung. Der Tag dauert aber wie lange hier schon? Der dauert vorerst 1, 2, 3 Wochen hier. Der Tag unserer Reinigung dauert wie lang? Unseren ganzen Lebenstag. Hier ist die Rede vom Gesetz der Reinigung. Für uns hat Gott einen Weg der Reinigung bereitet. Und der Weg heißt Jesus Christus. Und hier können wir erleben, wenn Jesus sagte, ihr kennet die Schrift nicht, denn die Schrift ist nicht die, die von euch zeugt, ihr Heuchler und Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern die Schrift ist die von mir zeugt. Und gerade hier aufs Wunderbarste. Er soll, der Aussätzige, zu dem Priester gebracht werden. Na ja, aber der Priester ist ja im Tempel, oder? Wohnt beim Tempel. Der Aussätzige kann ja nicht ins Lager. Also was bleibt noch für eine Möglichkeit übrig? Na ja, Jetzt muss der Priester sich zu was bequemen? An den unreinsten Ort der Lagerordnung Israels sich zu begeben, nämlich außerhalb des Lagers, wo der ganze Auskehricht und jeder Dreck Israels und jeder Sabbatschänder und Meineidige und Hure und so weiter und Aussätzige sich einzufinden hatten, also am unreinsten Ort. Da war der Priester nun genötigt, da hinaus sich zu begeben. Das Gesetz des Mose, 3. Mose, finden wir vielleicht den Mose selbst eines Tages außerhalb des Lagers? Bitte? Finden wir vielleicht sogar den großen Priester nach der Weise Melchisedeks, von Gott mit einem Eidschwur dazu gemacht, ne? Eines Tages, genau wie Mose sagte, einen Propheten wie mich wird der Herr euch aus euren Vätern erwecken. Den sollt ihr hören. Jesus Christus, ging der auch eines Tages, der wunderbarste, vollkommenste Priester Gottes des Höchsten, ging der auch eines Tages außerhalb des Lagers. Was empfiehlt er uns? Ihm zu folgen. So lasst auch uns zu ihm, lasst auch uns hinausgehen zu ihm, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Der Priester besieht ihn tatsächlich. Und das Übel des Aussatzes ist weg. Der Aussätzige ist heil geworden. Was passt hier für ein Liedervers dazu? Wir kennen ja die Stelle außerhalb des Lagers, Golgatha. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, ist heil zu derselben Stunde, Minute, Sekunde. Ja gut, jetzt bin ich heil vom Aussatz meines ganzen sündigen alten Menschen. In Christo vollkommen, von einem Augenblick zum anderen. Ich habe das Wort, die Wahrheit des Wortes des Apostel Paulus erfahren. Der Mensch aber, der den Gott glaubt, der den Gesetzlosen rechtfertigt, der ist in dem Glauben erfunden, im Glauben Jesu Christi. Ja, sind wir vollkommen gemacht, befreit vom Aussatz, in Christo Jesu, bestätigt, dieser hohe Priester. So soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, aha, bedarf ein Mensch, der auf Golgatha volle Erlösung gefunden hat, der heil geworden ist zu derselben Stunde, bedarf der Reinigung. Aha. Er ist gerettet, er ist Gerechtigkeit Gottes geworden, besitzt einen neuen, nach Gott geschaffenen Menschen in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Stimmt. Jawohl. Aber, jetzt kommt das Aber, der äußere alte Mensch ist auch noch da. Und das ist die Hochspannung, von der wir gestern Abend gehört haben. Was hat der Priester zu gebieten? Dass man für den, der zu reinigen ist, erstens, zwei lebendige, reine Vögel nehmen. Was würden wir für zwei lebendige, reine Vögel nehmen, damit wir ganz sicher sind, es sind reine Vögel? Also ich würde sofort die zwei Tiervögel nehmen, von denen wir gestern Nachmittag hörten. Josef und Maria als das Jesusknäblein dargestellt hatten, weil sie arm waren, durften sie kommen mit zwei Tauben. Wir nehmen jetzt auch zwei Tauben, dann sind wir ganz sicher. Zwei lebendige Tauben, die sind rein und heilig, lebendig. Zwei reine, lebendige Vögel nehmen. Erstens. Zweitens. Zedernholz und Karmesin und Isop. Was ist Zedernholz? Liebe Geschwister, ich bin versucht zu sagen, ich schalte jetzt, oh nein, das darf ich wieder nicht sagen. Ja, ich muss aber sagen, was ich sagen wollte. Ich schalte jetzt meinen Verstand aus. Nein, der ist ja erleuchtet. Aber den unerleuchteten Verstand habe ich schon längst ausgeschaltet. Und jede Festung der Vernunft, natürlichen Vernunft, zerstört, ist das in Ordnung, Paulus. Und jeden Gedanken, der sich erhebt wie die Erkenntnis Gottes in Christo Jesu, gefangen gemacht. Kriegsmann Jesu Christi zerstört Festungen der Vernunft und nimmt jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Sind das Kriegsleute? Das sind genau die gleichen Kriegsleute Jesu Christi, die einmal, wie ihr Heerführer selbst, alle Tränen von allen Augen abwischen werden. Das sind die Kriegsheerschar Jesu Christi. So steht in Hiob 29 im letzten Vers. Zedernholz. Salomo sprach in seiner Weisheit von Gott gegeben, den Herrn Professor Salomo. Der hat Vorlesungen gegeben in Jerusalem, sodass alle Könige der Erde kamen und Hoheiten und Würdenträger, um seine Weisheit zu hören. Und dann müssen wir lesen, auf was für Gebieten der seine Vorlesungen gehalten hat. Allen Gebieten, allen Ebenen. Fische, Vögel, Landtiere, Menschen, Pflanzen, Steine, alles, was es gibt. Und er sprach von der, über alle Bäume, von der Zeder, die auf dem Libanon steht, bis hinab zum Isöbchen, das an der Ruinenmauer dahin vegetiert. Aha, was ist also die Zeder? Der Libanon voll Zedern stellt sämtliche Königshäuser in der sichtbaren und unsichtbaren Welt dar. Eine Zeder des Libanon stellt das Königshaus Davids dar. Eines Tages kommt ein großer, buntfarbiger Adler mit weit großen Schwingen auf den Libanon und bricht von einer Zeder des Libanon den obersten Wipfel ab und entführt ihn in ein Krämerland, in die Ebene Sinai. Haus Israel, was bedeutet das? Niemand weiß es. Göttliche Auslegung. Nebukadnezar, der König von Babel, kam oder wird kommen und wird den letzten Spross des Hauses Davids. Ist das Haus David also eine Zeder? Bis zum letzten Spross, den obersten Wipfel. Wurde der abgebrochen? Einen großen Adler Nebukadnezar weggeführt nach Babel. Aha. Was stellt also die Zeder des Libanon dar? Den König der Könige. So, das wissen wir jetzt. Und was die Taube darstellt, das wissen wir schon längst. Nichts Geringeres als den Heiligen Geist. So. Jetzt sind aber hier zwei Tauben. Römer 1, erste Verse. Jesus Christus, dem äußeren Menschen nach, aus dem Samen Davids, nach dem Fleisch, über die Maria. Dem Geiste der Heiligkeit, dem Heiligen Geiste nach aber, als Sohn Gottes erfunden. Ah. Ist da eine Taube vorhanden? Hier ist der Sohn der Taube. Wurde dieser Mensch, Jesus Christus, vom Heiligen Geist gezeugt? Im jungfräulichen Mutterleib der Maria. Ja. Ist er ein Sohn der Taube, des Jona, der Jona, Taube? Ja, jawohl. Aber es ist da die eine Taube, eben der Heilige Geist selbst, lebendig, heilig, und die zweite Taube ist der Sohn der Taube, des Geistes, das ist Jesus Christus. Wurde eine dieser beiden Tauben geschlachtet? In einem irdenen Gefäß. Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Stimmt's? Jawohl. Eine Taube geschlachtet in einem irdenen Gefäß über lebendigem Wasser. Das heißt, aufgrund des Wortes Gottes. Genau nach dem Gesetz. Stimmt auch ganz genau, in mathematischer Präzision. Taube, hier sind im Bild, geistlicherweise. Zähler, ebenfalls. König der Könige. Die Taube stellt das Allerheiligste Gottes dar. Und die Zeder stellt Gott da als den Höchsten. König der Könige, den Gott der Götter, den Herrn der Herren. Das sind zwei hochwohlgeborene Stücke. Der Heilige Geist, das Allerheiligste, was es gibt. Und Gott der Allerhöchste. El Elyon. Das Heiligste und das Höchste steht vor uns. Und jetzt kommen genau zwei Gegenstücke. Ja, was ist denn Karmesin? Worin bestand denn das Aushängeschild der Hure Rahab in Jericho? Schwer zu erraten, wenn es sich jetzt um Karmesin handelt. Karmesinfaden, Karmesinschnur. Stimmt genau überein mit Jesaja Kapitel 1. Und wenn deine Sünde rot wäre wie Blut und rot wie Karmesin, weißer als Wolle, reiner als Schnee, weißer als Schnee, reiner als Wolle soll sie werden. Was heißt also Karmesin? Blutrote Sünde. Es handelt sich hier um einen blutroten Sünder. Karmesin. Übrigens, was ist Karmesin? Das zerdrückte Eiergelege der Schildlaus. Die teuerste, nicht echte, waschechte rote Farbe. Teuerste Lippenstifte der Damen. Echte Karmesin. Rot. Jetzt könnten wir auf unserem Klavier die 8 Akkorde nur mit Karmesin an. Ja, bei mir sind die vorhanden. Aber hier bleiben. Karmesin. Sie haben dem Herrn Jesus sowohl einen Purpurmantel als einen Karmesinmantel umgehängt. Dort, vor Pilatus, da nur noch nebenbei. Karmesin und Isop, das haben wir schon gehört, Gegensatz von der höchsten Majestät Gottes des Allerhöchsten, hat Salomo geredet über alle Fürstentümer und Gewalten, diese Bäume im Garten Eden herunter, bis auf die Erde und landet wo? beim elendesten Pflänzchen, das an der Ruinenmauer seines Lebens dahin vegetiert, gibt es auch solche Menschen, die an der Ruinenmauer ihres Lebens nur noch dahin vegetieren. Gibt es das heute? Kaum einen Menschen, der nichts davon weiß. Gibt es auch blutrote Sünder? Hoffnungslos für die zwei Stücke nach dem Gesetz. Und siehe da, die Weisheit Gottes hat hier darüber gewacht, dass das Gesetz selber, obwohl der Buchstabe nur töten kann, wie hier, vor und so weiter, das Gesetz selber, die gleichen Buchstaben im Geiste gelesen, im Heiligen Geiste gelesen, ein wunderbares, ein Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes verkündigen, wie wir es im Neuen Testament unmöglich finden können. Ja, so etwas, Bruder Muhl, ja, so etwas. Weiter. Wir haben die beiden höchsten, heiligsten Stücke vor uns, Wesen vor uns, und haben die beiden tief gefallensten Wesen vor uns. Nichts Geringeres. Jetzt, was geschieht? Den lebendigen Vogel, ja, soll er nehmen, das Karmesin, den Isop, und dieses, nochmal, lebendigen Vogel, Zedernholz, Karmesin, Iso, diese vier Stücke, und noch den lebendigen Vogel nehmen und in das Blut des Vogels tauchen, der geschlachtet worden ist, über lebendigem Wasser. Was da drin verborgen ist, nämlich, es ist nach dem Gesetz unmöglich, dass ein Heiliger Gemeinschaft haben kann mit einem Unheiligen. Dass nicht Gemeinschaft haben kann mit Finsternis. Dass der Heilige Geist Gemeinschaft haben kann mit jeder Art von Unheiligkeit. So ist es. Fertig. Hoffnungslos. Nach außen, nach den Satzungen der heiligen Engel, nach den Buchstaben, okkulte Prozeduren. Unanständig, nicht anzusehen, nicht vorstellbar. Okkult, Zauberei. Und jetzt? Hält sich Gott genau an das, was auf seine Weise, was hier geschrieben steht. Sagt Gott, ich der höchste Zeder des Libanon. Ich bin bereit, wenn die eine Taube, mein Sohn, sich schlachten lässt, in einem irdenen Gefäß, in Menschengestalt, ne, und sein Blut fließt, bin ich, Gott der Höchste, bereit, mich selber in dieses Blut tauchen zu lassen, und der Heilige Geist selbst ist auch bereit, sich in das Blut dieses Lammes von Golgatha tauchen zu lassen. Und das geht es ja hier. Aber gleichzeitig ist wer dabei? Der bluttote Sünder und das elendeste Menschenkindlein. Gleichzeitig mit Gott dem Höchsten und dem Heiligen Geist, der bluttote Sünder und das elendeste Menschenkindlein ins Blut Jesu Christi getaucht. Ist jetzt Gemeinschaft möglich, die nach dem Gesetz unmöglich war? Unlösbare Gemeinschaft. Im Blute der einen geschlachteten Taube. Hat sich der Heilige Geist in dieses Blut mit hineintauchen lassen. Und Gott der Höchste, der Vater auch. Um endlich das Sehnen seines Herzens erfüllt zu bekommen. einmalige letzte Gemeinschaft mit den Verlorensten und Elendesten. So führen zu können, wie wir es weiterlesen. Ja. Jetzt wird der vom Aussatz zu Reinigende, wird jetzt mit diesen vier Stücken noch besprengt siebenmal. Ja, was heißt das? Jetzt sind auf einmal der ehemalige bluttote Sünder und das elendeste Menschenkindlein jetzt in Christo, im Heiligen Geist, mit Gott dem Höchsten eins geworden, Mittel geworden zur Entsündigung von solchen und Reinigung von solchen, die noch der Reinigung bedürfen. War das schon beim Auszug aus Ägypten so? Welche edle Pflanze hatte denn die Ehre, das Blut des Lammes ins Blut des Lammes getaucht zu werden und die Türpfosten und die Oberschwelle damit zu bestreichen? Wie hieß das wunderbare Ding? Ein Isöbchen. Weiter. Und jetzt kommt das Schönste. Und den lebendigen Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. Ja, was heißt jetzt das? Das ist ja der Heilige Geist. Aber der trieft ja vom Blut der geschlachteten Taube. Kann jetzt diese lebendige Taube freigelassen hinfliegen und die Sohle ihres Fußes ruhen lassen, wie, wo, wann sie will? Wenn sie frei wegfliegen kann. Antwort, ja. Na, was heißt denn das? Das heißt genau das, was Gott durch Jesus Christus anlässlich des Bundesbeschlusses am Sinai zwischen sich und Mose als seine Herzensvorbehalte rechtzeitig vor Bundesabschluss angemeldet hat. Wir kennen die Situation. Mose hat Gott gebeten, Herr, lass mich doch einmal deine Herrlichkeit schauen. Muss Gott ihm sagen, Mose geht nicht. Mose repräsentiert, personifiziert das Gesetz vom Sinai. Kann die Herrlichkeit Gottes nicht schauen. Aber Gott kommt ihm weitgehend entgegen, sagt Mose, ich werde dich in eine Felsenhöhle stellen und ich werde an der Felsenhöhle vorüberziehen. Und dann werde ich meine Hand zwischen dich und mich halten, du kannst mich nicht sehen. Und so geschah es, der Herr zieht an Mose vorüber, indem er seine Hand gegen die Felsenhöhle hält. Vorüberziehend spricht der Herr. Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde, und werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Ich fahre weiter, meine Herren Gesetzgeber, heilige Engel. Trotz euren unbarmherzigen Verfügungen melde ich jetzt rechtzeitig bei diesem Bundesabschluss meine Herzensvorbehalte an. So. Verstehen wir. Die lebendige Taube, der Heilige Geist, triefen vom Blut. Was kann der jetzt? Kann der jetzt trotz dem Gesetz und trotz allem, was noch geschrieben steht, sich erbarmen, wo, wann, wie er will, und Gnade üben, wo, wann und wie er will? Hat er noch die Frommen zu fragen? Hat er noch heilige Engel zu fragen? Hat er überhaupt noch jemand zu fragen? Halleluja! Nein. Jetzt gucke ich aber auf die Uhr. Was? Punkt 5 Uhr. Danke. Ah ja, danke, habt ihr gehört. Wenn jemand irgendwie weg muss, also der Herr wird Gnade schenken. Wir können jetzt natürlich nicht noch alle übrigen Verse in der Form näher ansehen. Ich darf da aber die Versgruppen kurz beschreiben noch. Und den lebendigen Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. So hat der Geist Gottes darüber gewacht, dass schon im Gesetz was drin ist. Dass der Heilige Geist eines Tages und die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes tun und lassen können, was sie wollen. Aber nur wann? Wenn das Blut dieser einen Taube geflossen ist. Sehen wir jetzt? Ist es die Schrift, die von Jesus zeugt? So an okkulten, unhygienischen Stellen im Alten Testament? Gerade umso wunderbarer. Gerade umso wunderbarer. Können wir uns grundsätzlich merken, wo unser Gotteswort ganz schwarz und ganz dunkel und ganz okkult und ganz in Widersprüchen sich ergehend dazustehen scheint, hat Gott gerade diese Stellen gefüllt mit Geheimnissen seines Herzens. Wir wissen aber, dass das Gesetz geistlich ist. Stimmt's? Überragend. Aber nur wieder in der Kraft des Blutes. Drei sind es, die da zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Hören wir etwas von Öl hier drin? Für was ist denn Öl das Zeichen? Die Salbung des Geistes. Öl, Geist. Hören wir hier etwas auch von Blut? Hören wir hier auch etwas von Wasser? In diesem Kapitel. Bruder Muhl fragt nicht so dumm, haben wir schon längst gemerkt. Nicht. Also, der Geist, Öl, das Wasser und das Blut. Blut, rot, blau, Wasser, Geist, gelb. Die drei Grundfarben in der materiellen Welt, die genau gemischt werden können. Hat sich einmal Wasser und Blut gemischt irgendwo? Als der römische Kriegsknecht die Seite Jesu öffnete, trat Wasser und Blut heraus. Wasser, blau, Blut, rot, violett. Die Farbe der Tiefen, der Geheimnisse Gottes. Sagt die Schrift irgendwo etwas von Wasser und Geist? Ja, ausgerechnet dort, wo neues Leben in Frage kommt. Soll ja nicht wieder gezeugt und geboren werden aus Wasser und Geist. Nicht? Könnt ihr das Reich Gottes nicht ehren? Wasser blau, Geist gelb. Was gibt das zusammengemischt? Grün. Grün ist nicht nur die Farbe, jetzt biblisch richtig, der Hoffnung, sondern des neuen Lebens. Grün. Wasser. Blau, Geist, Gelb. Und so könnten wir weiterfahren. Die drei Dinge sind gewaltigerweise hier alle vorhanden. Und es ist ja für uns genau der Geist, der uns diese Satzungen alle geistlich, lebendig, hochheilig erklären kann und erklärt. Vers 8. Und der zu reinigen ist, soll seine Kleider waschen, und all sein Haar scheren und im Wasser baden. Wir wissen doch sofort von Paulus, was heißt denn das für uns Wasserbad? Des Wortes. Und liebe Geschwister, währenddem wir hier lesen und zuhören, geschieht was? Taucht uns die Barmherzigkeit und Treue unseres Gottes ins Wasserbad des Wortes. Reinigt uns auch jetzt, ja, bedürfen wir, die wir hier sitzen und in Christus schon vollkommen gemacht sind, bedürfen wir noch der Reinigung. Ja, auch der davon. Was meint ihr? Ich meine der zuerst. Der zu reinigen ist, im Wasser baden. Danach darf er ins Lager kommen. Aber er soll 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Das Familiäre, das Intime ist noch nicht so weit. Und es soll geschehen, am siebten Tage soll er all sein Haar scheren und sein Haupt und seinen Bart und seine Augenbrauen, ja, all sein Haar soll er scheren und seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Im Wasserbad des Wortes. Unsere Leiber gereinigt im Wasserbad des Wortes. Wisset ihr nicht, dass schon eure Leiber Glieder Christi sind? Bitte? Sind, ja? Ich wusste schon als Säugling in Christo, mit 20, 21 Jahren, dass mein Leib sogar ein Tempel des Heiligen Geistes sei. Aber dass mein alter Mensch, mein Leib, mein Fleischesleib, auch schon ein Glied am Leib des Christus sei, das habe ich erst etwa vor 4, 5 Jahren gemerkt. Obwohl dieses Zeugnis nur etwa 4, 5 Verse vor dem erstgenannten Wort des Paulus steht. Sein Fleisch im Wasser baden und er ist rein. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wer sagt das? Jesus, seine Jünger. Vers 10, ja, und er ist rein. Und am achten Tage soll er zwei Lämmer nehmen, ohne Fehl, und ein weibliches Lamm, einjährig, ohne Fehl, und 3/10 Feinmehl, gemengt mit Öl, jetzt, bitte, Feinmehl, 3 Maß Mehl, das ein Weib nahm, und Sauerteig hineinverwahrt. Ja. Das Negative. Es gab aber auch ein Weib, das nahm 3 Maß Mehl, hat aber keinen Sauerteig hinein verborgen. Wie hieß dieses Weib? Ja, jetzt bin ich schon wieder an den Akkorden. Nicht? Sarah, als die 3 Männer kamen und die Geburt des Isaak verheißen haben, bereitet sofort ein schmackhaftes Gericht. Und sie nahm, Sarah, 3 Maß Mehl und backte gebackte Brote. Und natürlich das Anfleisch auch. Das die wunderbaren Zusammenhänge nur nebenbei. 2 Lämmer ohne Fehl. 2 Ziegenböcke. Ich mach's kurz. Könnt ihr dann selber prüfen. Der eine Ziegenbock, der geschlachtet worden ist, ist Jesus Christus. Der andere, der in die Wüste geführt werden musste und entlassen wurde, ist der einzig echte Bruder Josefs, Benjamin, Paulus. Hat Paulus sich mit dem Tode Jesu Christi identifizieren lassen? Ja. Und so weiter. 2 Lämmer, Jesus Christus ist das Schlachtschaf. Und wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Jeder von uns ist auch ein Schlachtschaf. Jesus, Paulus, Glieder seines Leibes. Zusammen das Lamm Gottes, der Christus Gottes. Die Opfer. Und das weibliche Lamm? Israel. Komm das Öl und der Priester webe diese Opferstücke als Webopfer vor Jehova. Webopfer, die Stücke nahm er so auf die Arme wie einen Webstuhl vor Jehova. Was hatte der Apostel Paulus für einen Beruf? Weber, Zelt- und Teppichweber. Ich sehe ihn Tag und Nacht mit seinen eigenen Händen arbeitend am Webstuhl. Hat er die Einzelnen, die zu ihm gekommen waren, mit Tränen ermahnt. Mit Tränen ermahnt. So webte er die Glieder des Leibes des Christus als Zellen des Lebens in den Leib des Christus hinein, mit Tränen. Seine eigene Seele ihnen darreichend. Wir haben euch Thessalonicher nicht nur das Wort Gottes verkündigt, sondern ihr seid uns so lieb geworden, dass wir euch sogar unsere Seelen dargereicht haben, mit Tränen ermahnt, wie eine Mutter ihren Säugling pflegt an ihrer Brust. Sündopfer, Brandopfer, die sind Schuldopfer, hochheilig. Geht das uns auch etwas an? Unsere Leiber, die Tempel des Heiligen Geistes sind, die schon Glieder am Leib des Christus sind. Wie heißt da der vernünftige Gottesdienst für diese wunderbaren Leiber? Dass wir sie als heilige, lebendige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer Gott zur Verfügung stellen. Können wir die sonst tötenden Buchstaben, okkulte, zauberhafte Vorgänge und Handlungen, Manipulationen vor uns, ne, jetzt geistlich lesen, auswerten? Stimmt es, dass die dunkelsten Schattenrisse in unserem Alten Testament, denn ein Schatten ist weder fest noch flüssig noch gasförmig, das gibt es ja auf dem Gebiet jeder Wissenschaft nicht, sowas. Ne? Entweder so oder so oder so. Ne? Je dunkler ein Schatten, umso heller der Körper, das Licht, in dem der Körper, der die Schatten wirft, steht und geht. Und Paulus schreibt, alle Dinge im Gesetz, Speisevorschriften und Festvorschriften sind nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Steht und geht der Körper des Christus in einem blendenden Licht? Na ja, des Vaters. Wirft er dann auf der Erde einen ganz dunklen Schatten? Selbstverständlich. Und je dunkler der Schatten, umso wunderbarer das Licht, in dem der Körper, der die Schatten wirft, steht und geht. Wir kommen ans Ende. Das Blut hier. Ohrläppchen rechts, rechter Daumen, rechte Zehe. Das heißt, in der Kraft des Blutes erst können wir hören und Gehorsam leisten. Können wir Gott wohlgefällig handeln und Gott wohlgefällig wandeln. Und der Priester nehme von dem Log Öl, Geist, und gieße in seine linke Hand, und der Priester tauche seinen rechten Finger in das Öl in seiner linken Hand und sprenge von dem Öle mit seinem Finger siebenmal vor Jehova. Und von dem Übrigen des Öles, das in seiner Hand ist, das ist die Verbindung des Geistes mit dem Geiste Gottes, soll der Priester auf das rechte Ohrläppchen dessen tun, ist Öl, zuerst das Blut. Und es heißt es, auf das Blut auf dem Ohrläppchen Öl und auf das Blut auf dem Daumen Öl und auf das Blut auf der Zehe Öl. Bitte, noch weiterlesen. Da. Ja, was heißt das? Sobald wir die Kraft des Blutes Jesu Christi, geistlicherweise ist das seine Seele, denn sein Blut gilt von jedem Opfertier, das ist seine Seele. Und Christus hat seine Seele ausgeschüttet als Lösegeld in die Gewalt Satans, damit alle dort verhafteten Seelen frei ausgehen können. Wer das Blut Jesu Christi, die Seele Jesu Christi nimmt, die ausgeschüttet ist, bringt geistlicherweise, hat sofort die Bestätigung des Heiligen Geistes. Du bist Gottes Kind, vollkommen in Christo. Dein Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Und das Übrige des Öls, das in der Hand, Vers 18, das in der Hand des Priesters ist, solle auch das Haupt dessen tun, der zu reinigen ist. Und der Priester soll Sühnung für ihn tun. Ah, jetzt kommt die Fülle des Geistes, das Haupt. Die Fülle des Geistes. Und das Übrige soll auch das Haupt tun, dessen, der immer noch zu reinigen ist. Und der Priester soll Sühnung für ihn tun vor Jehova. Und der Priester soll das Sündopfer opfern und Sühnung tun für den, der von seiner Unreinheit zu reinigen ist. Und dann, letzte Phase, soll der Priester das Brandopfer und das Speisopfer auf dem Altar opfern. Jetzt ist der zu Reinigende in der Liebe Gottes vollendet. Das Band der Vollkommenheit ist die Liebe. Und so tue der Priester nach der Weise Melchisedeks geistlicherweise endgültig Sühnung für ihn und er ist rein. Halleluja, Amen.
Als unser Bruder eben im Gebet dem Herrn gegenüber zum Ausdruck brachte, dass das Wort, das hier verkündigt wird, lebendig sei, fiel mir eine Begebenheit ein. Ein englischer Prediger, der einen Dienst auf der Straße durchzuführen hatte, evangelisieren wollte, hatte eine eigenartige Methode, die Menschen zunächst mal um sich zu sammeln. Er hatte einen Hut auf die Straße gelegt und etwas war darunter und zeigte immer wieder dorthin, es lebt, es lebt, es lebt. Da waren die Leute gespannt. Sie waren der Meinung, irgendein lebendiges Wesen, ein Tierlein wird da zum Vorschein kommen. Und dann, als genügend Zuschauer, Schaulustige da waren, da lüftete er den Hut und darunter lag das Wort Gottes. Und dann fing eine Predigt an. Es lebt das Wort Gottes. Und so soll es immer wieder sein. Solche Beispiele können uns daran erinnern, dass das Wort Gottes lebendig ist und auch uns bewegt. Ich möchte im Rahmen meiner Thematik die biblische Gottesschau, das biblische Menschenbild, das biblische Heil heute Abend auf Epheser Kapitel 3 zurückgreifen. Die ersten 12 Verse. Da soll es uns um das Heil gehen, das innerhalb dieser Haushaltung der Gnade angeboten wird und der wunderbaren Körperschaft, dem herrlichen Organismus, dem Leib des Christus zuteil wird. Ich lese zunächst also Epheser Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und miteinverleibt sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, die Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Wer zum ersten Mal diesen Text liest, der wird, wenn er nicht schon auch um das Geheimnis, das darin verborgen liegt, weiß, sicher nicht allzu viel mitbekommen haben. Das ist ein so komplexer Sachverhalt, der differenziert durch den Heiligen Geist uns erschlossen werden muss. Und darum brauchen wir heute Abend die Weisheit und die Erkenntnis Gottes, damit wir auch Freudigkeit haben, Freimut haben, diesen Zugang zu diesem Geheimnis wahrnehmen zu können. Der Apostel Paulus stellt sich hier vor als Gefangener Jesu Christi. Und als ein solcher, in äußerst schwierigen Umständen und Verhältnissen, ist er dennoch ein so herrlich freier Mensch. Das ist wahrlich für unseren Verstand nicht zu begreifen, ja paradox. Das ist auch eine solche Spannung, von der wir gestern hörten. Eine gewaltige Spannung, die aber zu wunderbaren Ergebnissen kommt. Wir merken, das darf ich in diesem Zusammenhang sagen, wie es hier um ganz andere Freiheiten, andere Einsichten geht. Der Mensch, der heute frei sein will, möchte immer von äußeren Zwängen frei sein. Und ein Paulus kann aus dem Gefängnis herausschreiben: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch: Freut euch. So wissen wir, dass diese Freiheit, diese Freude nicht abhängig ist von äußeren Gegebenheiten, sondern von der Offenbarung Jesu Christi. Und gerade im Gefängnis hat ja Paulus diese wunderbaren Geheimnisse erschlossen bekommen. Und ich meine auch dies sagen zu können: Wir bekommen die wunderbarsten Erkenntnisse, Weisheiten, die Offenbarungen Gottes nur da, wo wir auch unter Zwänge kommen, wo wir unter Druck stehen, unter Leiden. Da will der Herr uns seine Herrlichkeiten offenbaren. Und Sie wissen, dass ich es immer wieder sage, auch von dieser Stelle aus: Keine Herrlichkeit ohne Kreuz. Die Offenbarung der tiefsten Wahrheiten werden uns immer wieder in Verbindung mit dem Kreuz Jesu Christi, mit dem Tode Jesu Christi angeboten. Doch nun zu diesem Inhalt, denn wenn wir das Heil, das Gott uns erschließt, in rechter Weise erkennen wollen, müssen wir wissen, was es für ein Heil ist und wem dieses Heil angeboten wird. Es gibt doch heute viele Heilsangebote auf vielen Ebenen. Heilbringer, falsche Heilbringer, Menschen, die im psychologischen Bereich Heil für die Seele anbieten und doch die Seele dabei wieder knechten. Vorsicht in manchen Fällen auch der Psychotherapie, nicht generell, aber Vorsicht auch da, wo man unter dem Vorwand der Wissenschaftlichkeit bei einem Menschen komplexe tiefenpsychologisch lösen will, ist Vorsicht geboten, weil an die Stelle des Erlösers oft ein falscher Heiland tritt. Heilung um jeden Preis, auch für den Körper, Vorsicht. Wie viele gehen heute zu Menschen, die Heil für den Leib versprechen, wobei dann wiederum die Seele geknechtet wird. Wir müssen mal die vielen Heilsangebote heute, die auch durch die Massenmedien verbreitet werden, untersuchen und genau darauf achten, was dort versprochen wird, aber leider nicht die Konsequenzen. Und wir dürfen ein Heil haben, das umfassend ist. Gott ist ein Gott der Liebe, der auch den ganzen Menschen anspricht und auch für Geist, Seele und Leib etwas bereithält. Freilich, es beginnt immer im Geist. Hier merken wir von diesem Text her, dass es um Offenbarung geht. Und wo kann denn Offenbarung ansetzen? Nicht im Leibe, nicht in der Seele, sondern nur im Geist. Übrigens, ein entscheidendes Kriterium für die Beurteilung so vieler Phänomene heute, von innen nach außen, so soll die Gemeinde durch den Geist Gottes geführt, geleitet werden. Im Innersten, im Geist gibt Gott Zeugnis unserem Geist nach Römer 8, dass wir Gottes Kinder sind und nicht zuerst in der Seele. Nicht? Wir sprachen gerade schon darüber, kurz vorher in einem Gespräch, Vorsicht, wenn manches über die Seele läuft. Wir sind auch Menschen mit Seele, aber die Impulse müssen über den Geist ausgehen und hier geht es um die Verwaltung des Geheimnisses, ja einiger Geheimnisse. Und diese Geheimnisse, die liegen nicht so vordergründig, auch in der Schrift vordergründig, für jedermann fassbar und handhabbar. Und darum sollte man auch mit diesen Geheimnissen gottgemäß und vorsichtig umgehen. Wie heißt es da in diesem herrlichen Brief, den ich sehr liebe, den wir eben in einem Abschnitt kennengelernt haben? Da sagt Paulus, der Gefangene Christi Jesu, etwas von der Verwaltung der Gnade Gottes, die ihm geschenkt ist. Durch Offenbarung ist ihm das Geheimnis kundgetan. Nicht ein Rätsel. Ein Rätsel kann schnell gelöst werden und dann ist man mit dem Ergebnis zufrieden. Haben Sie schon mal zwei oder dreimal dasselbe Kreuzworträtsel gelöst? Nein. Aber hier bei einem Geheimnis, da merkt man, das kann tiefer gehen. Wir brauchen immer weitere Hüllenwegnahmen, denn Offenbarung heißt so viel wie Hüllenhinwegnahme. Ich darf kurz daran erinnern, dass die Bibel, vor allen Dingen im Neuen Testament, von mehreren Geheimnissen spricht. Hier wird das Geheimnis Jesu Christi angesprochen und nachher noch das Geheimnis der Leibesgemeinde, dass wir nämlich mit Erben sein, dass wir mit einverleibt sind in das Wunderbare, was Israel schon geoffenbart ist, aber vor grundlegender Welt in Sonderheit dieser Gemeinde geschenkt ist. Dann geht es um ein Geheimnis Gottes und Christi. Es geht um das Geheimnis der Glückseligkeit, von dem Paulus im Timotheusbrief schreibt. Es geht aber auch um ein Geheimnis der Bosheit und noch um ein Geheimnis Babylons. Das wäre sicher, Arthur, ein Bibelkurs mal wert, über die Geheimnisse zu sprechen, aber das möchte ich auch nicht tun. Wir wollen bei diesem Geheimnis bleiben, das Geheimnis Jesu Christi, das Geheimnis der Gnade, das bis zu diesem Zeitpunkt nach Pfingsten, da in Sonderheit Paulus durch den erhöhten Herrn eine Offenbarung bekam und dann weiter durch den Geist anderen bestätigt wurde, bis dahin verborgen. Es war da aber verborgen. Was angekündigt war im Alten Bunde auch schon, war Vergebung, war Heil, war eine gewisse Gnade, war der Anbruch des Reiches Gottes, war auch eine Eschatologie, eine Endzeitgeschichte, aber verborgen dieses wunderbare Heil, das da einer Gruppe geschenkt wird, aus den Nationen erwählt und dazu dürfen wir uns zählen. Paulus rühmt die Gnade. Ein Begriff, der immer wieder neu inhaltlich gefüllt werden muss, Wir sprechen oft von der Gnade, gebrauchen die Sprache Kanaans, ohne oft zutiefst das zu erfassen, was ein solches Wort inhaltlich, begrifflich enthält. Wir müssen immer wieder suchen und fragen und den Herrn bitten, was bedeutet es? Gib uns Klarheit und Wahrheit. Gnade bedeutet so viel wie Geschenk, Huld, Herabneigung, hilfreiche Tat, Erbarmen, ja, es ist letztlich der in Gott uns genahte Jesus Christus, also eine Person. Nicht so eine Sache, die einem übergestülpt wird. Er selber ist vom Wesen her dieses Erbarmen Gottes, das sich herabneigte, zu uns Mensch wurde und nach Philipper 2 gehorsam wurde bis zum Tode am Kreuz. Und Erbarmen und Gnade in Christus Jesus bedeutet mehr, als dass wir von uns aus den Weg zu Gott finden. Und wir stehen immer in der Gefahr, dass wir die Gnade vernachlässigen und auch da, wo wir versagt haben, wieder menschlich was gut machen wollen. Es geht darum, dass Gottes Herrlichkeit uns in dieser Gnade begegnet. Wir meinen immer, Gnade sei nicht zu finden in anderen Religionen, da wo sich die Fakire auf Nägelbretter legen lassen oder zeitlebens einmauern lassen, um den Himmel zu verdienen. Meinen, wie Hindus durch eigene Meditation sich da in ein Reich hineinbegeben, das auch real ist, wo sie Kontakt mit Geistern haben. Ich habe das letzte Mal erzählt von dem Guru, der sich für Jesus entschied, der durch stundenlange Meditation diesem seinem Gott begegnen wollte und mit Geistern Kontakt bekam. Das ist auch Gegenteil von Gnade, aber auch in einer schaurigen Wirklichkeit. Oder wir meinen oft, wenn wir zum Katholizismus hinüberschauen, dort ist Werkgerechtigkeit im Sinne des Verdienens, des die eigene Leistung Einbringens, um sich den Himmel zu erwerben. Nein, bei uns wird oft die Gnade ungültig gemacht, schreibt Paulus den Galatern auch, wenn sie wieder auf Gesetzesbasis stehen. Nur, dass wir sie nicht immer erkennen. Meinen wir nicht auch, wenn wir hier und dort versagt haben, uns versündigt haben gegen Gott oder den Nächsten, dass wir erst wieder was gut machen müssten? Kennen Sie es nicht, dass Sie oft erst stundenlang beten oder vielleicht die Bibel lesen müssen oder erst wieder ein frommes Gefühl in der Magengegend entwickeln müssen, damit Sie den Zugang zum Vater haben? Stellen wir nicht auch dieses oder jenes an in falsch verstandener Auswirkung der Gnade, nämlich im Leistungsprinzip-Sinne, um diesem Gott irgendwie zu gefallen? Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, dass ehe er diese wunderbare Offenbarung in Christus hatte, auch auf Gesetzesbasis stand. Und da will ich noch mal ein paar Punkte aufgreifen, die ihm damals deutlich wurden als gesetzeskonform und die wir heute in unserer Praxis auch registrieren. Er führt ja seine Vorzüge ins Feld, nämlich, dass er zur Beschneidung gehört. Was meinen Sie, wie viele Christen heute sich auf die Taufe verlassen? Nicht nur die Kindertaufe, sondern auch auf die Erwachsenentaufe. Ich hörte hier im Gespräch von einer lieben Schwester, dass sie zu einer Gruppe gehörte, die gesetzlich eng war, und ich hatte ihr den seelsorgerlichen Rat gegeben, wenn sie das dauernd fordert, diese Gruppe, Erwachsenentaufe und als äußeres Zeichen das Kopftuch tragen, dass es dann problematisch wird, soll sie sich zu einem Kreis halten, der freier ist. So kann oft die Taufe im falsch verstandenen Sinne genauso zu einer Beschneidung werden. Bitte, wenn hier baptistische Geschwister sind, das Recht verstehen. Wer im Gehorsamsakt das wahrnimmt, aber den Christus darin sieht und dass er weiß, dass ich durch die Taufe mit begraben bin und ein neuer Mensch entstanden ist, ist das etwas anders, Christus bezogen. Aber ich kenne auch dort liebe Geschwister, die erst dann Bruder sagen, wenn man in ihrer Gemeinde sich hat taufen lassen. Das ist auch so eine Sache, die man mit der damaligen Beschneidung gleichsetzen könnte. Das Entscheidende ist, wenn wir vom Epheserbrief her die 7 Stücke sehen, wo es um die Taufe geht, dass wir durch einen Geist zu einem Leib getauft worden sind. Oder wie viele machen aus einer Geistestaufe eine spezielle Erfahrung und nehmen die Erfahrung und machen daraus wie ein Stück Gesetz. Oder Paulus sagt, ich bin Israelit. Und damit bezieht er sich auf eine Herkunft, die sicher Gott gewollt und legitimiert war. Aber Paulus wusste auch, dass ihm das nicht zum Heil gereichte. Und Jesus hat den Juden der damaligen Zeit, die an ihn glaubten, gesagt, wenn ihr nicht bleiben werdet an meiner Rede, um die Wahrheit zu erkennen, werdet ihr nicht recht frei sein können. Sie verstehen das nicht und sagen, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wir sind doch Israeliten. Und der Herr sagt, wer Sünde tut, der ist Knecht der Sünde. Darum geht's, dass wir so frei werden. Ich habe mal mit jemandem eine Diskussion gehabt und der sagt, aber ich bin katholisch. Und damit war jedes Gespräch abgebrochen. Er berief sich auch auf die Zugehörigkeit zu einer großen Kirche, in die er hineingeboren wurde. Und Paulus kann dann noch sagen, ich bin Pharisäer. Er gehörte damit zur geistlichen Elite. Gibt es nicht auch bei uns Leute, die sagen, wir gehen aber immer nach Langensteinbach zur Konferenz. Kann das nicht auch Pharisäer werden? Ich freue mich, wenn wir dorthin gehen. Aber wenn wir uns da erheben oder weil wir nun hierher kommen und diese herrlichen Wahrheiten hören. Wunderbar, aber auch das kann alles zu einem gesetzlichen Faktor werden. Nämlich immer dann, wenn das alles losgelöst von dem Haupte Jesus Christus, losgelöst von ihm praktiziert wird. Darum sollen wir am Haupt hängen. Das, meine ich, gehört mit dazu, wenn uns die Gnade enthüllt werden soll, dass wir uns nicht auf eine Sache, auf Dinge, auf Dogmen, Lehrauffassungen allein stützen, sondern auf eine Person, die gekommen ist, um durch das Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha uns zu erlösen, mitzunehmen, jetzt schon im Glauben dort oben hin zur Rechten Gottes. Die Offenbarung eines wunderbaren Geheimnisses wird uns nun hier vorgestellt, das Geheimnis Jesu Christi. Es gibt Menschen, die sprechen fast nur von Jesus. Jawohl, das ist der Name, in dem wir gerettet werden. Aber Jesus hat auch diesen herrlichen Titel Christus. Und Paulus differenziert sehr wohl. Er sagt einmal Jesus Christus, dann Christus Jesus. Und wenn er nur von Jesus spricht, in Philipper Kapitel 2, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen müssen, dann weiß er wohl, weshalb er dort diesen Namen preist. Den Retternamen. Wir aber dürfen wissen, auch von Paulus her, der ja von dem erhöhten Christus berufen wurde, dass unsere Berufung so weit zurückgeht, ehe etwas Geschaffenes vorhanden war. Dass wir schon da in dem Christus waren und dieser Jesus uns errettet und erlöst hat und wir darum ihn anbeten können. Jesus, der Christus und der Christus, der Jesus. Ich kann es manchmal nicht mehr hören, wie leichtfertig Menschen mit Jesus, mit diesem Namen dann umgehen. Der muss ja für vieles heute herhalten. Nicht, da kann man diesen Jesus als Revolutionär akzeptieren, als einen nur sozialen Menschen, als einen Menschen, der sicher in seiner Verhaltensweise ein Vorbild ist. Man kann ihn als Religionsstifter ansehen, aber Jesus, der Christus, der muss uns geoffenbart werden. So wie dem Paulus, zwar nicht in der gleichen Art und Weise, aber generell, prinzipiell so, sich geoffenbart hat vor Damaskus. Wenn er sich uns nicht offenbart, dann verstehen wir dieses Geheimnis nicht. Und darum sollten wir bitten, Herr, schließ uns das immer wieder auf. Und in Verbindung mit diesem wunderbaren Geheimnis wird zugleich auch das Geheimnis der Gemeinde, die ist sein Leib enthüllt. Nämlich, dass das Haupt Glieder braucht. Nicht fassbar. Uns hat er nötig. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Wir sagen immer wieder, wir haben den Herrn nötig. Er hat aber uns auch nötig. So lässt dieser Herr, dieses Haupt, unser Heiland, Erlöser, dieser Jesus Christus sich herab, dass er uns erwählt hat, nicht Engel, nicht Fürsten und Gewaltige. Das, was nichts ist vor dem Kosmos, das ist ein Geheimnis. Und nicht viel Weise fassen es. Die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen Torheit. Und das Geheimnis des Kreuzes fassen die, die einen Durchblick bekommen, die erleuchtete Herzensaugen haben, die ihn selbst erkennen, Jesus Christus, und damit den Vaterblick haben. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, heißt es in Epheser 1, Vers 5. Söhne zu sein. Danach sehnt sich der Vater. Es gibt, darüber bin ich mir im Klaren, viele Menschen, die errettet sind, aber denen das Geheimnis der Sohnschaft verborgen ist. Oder der Gliedschaft auch am Leibe des Christus. Denen verborgen ist dieser herrliche Organismus, der überall da ist, wo zwei Menschen sogar in dieser gottgeoffenbarten Wahrheit zusammenkommen. Ich weiß, dass Liebe erlöste Menschen nicht diesen Durchblick haben, auch manche Prediger, die zuerst ihre Gemeindegemeinschaft sehen und die möglichst versuchen, viele Mitglieder zu gewinnen. Und gerade nach Evangelisationen, auch wenn sie auf Allianzbasis geschehen, dann ist immer die Frage, wer kommt zu uns? Und wenn sich nun mal ein etwas höher gestellter Mensch bekehrt, dann geht das Tauziehen los. Jeder möchte den Betreffenden für sich gewinnen. Ich habe mit einem Prediger bei uns darüber gesprochen, der sagt, zuerst kommt unsere Gemeinschaft. Und ich habe ihm gesagt, für mich ist das Entscheidende der Leib des Christus. Und dann gehöre ich auch sicher irgendwo hin, wo ich eine Verantwortung habe. Paulus kann sagen, dass wir Miterben sind und mit einverleibt sind, mit Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, durch diese wunderbare, frohmachende Botschaft. Ich habe es ja auch schon gesagt, es klingt ja kurios, wenn man sich mal vorstellt, dieser große Gott würde, wenn wir einmal vor dem Bema Christi erscheinen müssen und sagen, ach, ihr lieben Methodisten, ihr seid schon mal von vornherein alle ohne Flecken und Runzeln. Kommt mal gleich links heraus oder rechts heraus. Wir dürfen uns hier, und das hat etwas mit der Knechtsgestalt auch dieser Gemeinde zu tun,